Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. 22. Kapitel: Der Gürzenich. Es ist ein ergreifendes Schauspiel, wenn der Vesuv seine roten Feuerblöcke in die tiefblaue See wirft. Es ist ein erhabener Anblick, wenn die Lawine von den Alpen hinab in das Tal rollt. Und es muss großartig aussehen, wenn der Niagara seinem Bette entgegenschäumt. Aber noch viel ergreifender, erhabener und großartiger ist es, wenn auf dem Gürzenich-Saal der heiligen Stadt Köln 1200 hungrige Gäste zur Feier des Dombaus über einen Heringssalat herfallen. Ich habe in meinem Leben nichts Imposanteres gesehen. Unvergesslich wird mir diese Szene bleiben. Als ein Mann, der den Dom und den Heringssalat liebt, hatte ich mir für schweres Geld auf dem Sekretariat des Zentraldombauvereins eine Festmahlkarte gekauft. Ich habe nie eine Portion Heringssalat teurer und mit mehr Vergnügen bezahlt als diesmal. Ich bin sogar einen halben Tag lang dahinterhergelaufen, und wäre Herr Schnitzler nicht ein so überaus artiger Mann, ich liefe noch und alles um eine Portion Heringssalat. Man sollte sagen, dass ich den schrecklichsten Katzenjammer haben müsste. Aber wie meine Leser wissen, war dem nicht so. Ich hatte den ganzen Morgen mit meinem beschränkten Untertanenhumor an den Pforten des Domes gestanden und mich mehr des wohlfeilen Regenwassers als des kostspieligen Weines erfreut. Endlich war der Reichsverweser und der König erschienen, endlich hatte ich beide bewundert und endlich konnte ich nass wie ein Pudel nach Hause gehen, um für das bevorstehende Diner Toilette zu machen. Schön wie ein Gott und hungrig wie ein Wolf trat ich in den Saal. Schon auf der Schwelle hätte ich vor Erstaunen fast einen Purzelbaum geschlagen. War das der Gürzenich? Oh, seltsame Änderung! Ach, ich kenne den Gürzenich aus meinen Jugendjahren, aus jener Zeit, wo ich in die Sternengasse nicht weit von dem berühmten Hause wohnte, von dem mir einst ein todernster Kölner erzählte, dass Herr Peter Paul Rubens darin geboren und dass die medizeische Venus darin gestorben sei. Ach! Damals hatte ich noch meine fünf Sinne beieinander und hielt es für meine Pflicht, jedes Mal um die Karnevalszeit Schulden zu machen und meine Uhr zu verkaufen, um hinter dem Rücken meiner alten, grausamen Freunde die schönste Maske zu tragen, welche je durch die Straßen der heiligen Stadt Köln sprang. Hab ich nicht einmal den Don Quixote gespielt, in gelben Stiefeln, in schwarzen Trikothosen, den Panzer vor der Brust, den spitzen Kragen um den Hals, das Barbierbecken auf dem Kopfe und den fürchterlichen Speer in der Rechten. Zog nicht mein Sancho hinter mir her, mit weltkugelrundem Bauche in ländlicher Tracht? Und forderte ich nicht auf dem Gürze nicht wenigstens ein Schock der holdseligsten Dulzineen zum Tanze heraus, bis mir zuletzt die Beine unterm Leib fortliefen und bis ich, einer blassen Leiche ähnlich, an die Brust meines mir ewig teuren und unvergesslichen, damals als Bär verkleideten Freundes Klütsch sank. Oh, wie hatte sich alles geändert! In demselben Saale, in dem ich früher nur der heiligen Stadt Köln vortrefflichste Narren in buntem Gemisch durcheinanderwogen sah, in demselben Freudensaale erblickte ich jetzt an unendlich langen Tischen, ach Gott, der Politik geweihte Köpfe, Deputierte aus Hessen und Österreich, aus Schwaben, aus Bayern, aus Ungarn, aus Oldenburg und mitten zwischen ihnen nichts als kohlschwarze Pasteure, Geheimräte, Kaufleute und andere nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft. Ich glaubte, weinen zu müssen. aus den Deckenfeldern des Saales, aus denen früher Rosen und Reben nickten, schauten jetzt grimmige schwarze Reichsadler. An den Säulen, die früher die ausgezeichnetsten Geckenköpfe schmückten, hingen jetzt die Wappenschilder der verschiedenen deutschen Staaten, und an den Wänden des Saales hieß es statt »Es leben alle Narren« ein einiges Deutschland, und statt »Allen Wohl und keinem Weh« Eintracht und Ausdauer. Eine unendliche Wehmut erfasste mich. Ich fühlte zum ersten Male, dass die leidige Revolution, und noch dazu eine Revolution, die die guten Kölner gar nicht einmal gemacht haben, uns um allen Spaß zu bringen droht. Durch die Reihen der Tische an den unheimlich unverständlich redenden Volksvertretern schritt ich so traurig vorüber, wie vielleicht der Geist eines alten, verkommenen Griechengottes an den glatt gerittenen Bänken einer protestantischen Kirche vorüberspukt, und ich konnte erst wieder recht herzlich lachen, als ich auf der Erhöhung des gewaltigen Raumes, an derselben Stelle, wo ich seinerzeit als Don Quixote beinahe Dulcinea nachjagte, den edlen Gagern hinter der deutschen Einheit herlaufen sah und den Sancho Sorion erblickte, wie er seinem berühmten Ritter im purzelnden Eselstrab zu folgen strebte. Das Spaßhafte dieser Erscheinung tröstete mich in etwas. Ich überzeugte mich davon, dass wenigstens noch nicht aller Humor aus der Welt verschwunden ist, und da gerade an die Stelle des Heringssalates einige höchst einladende Salme auf die Tafel schwammen, so bemächtigte ich mich, nicht ohne Lebensgefahr, eines Kuverts und drückte mich zwischen einige unbekannte Versammelte und stammelte mein Tischgebet, wie immer betete ich aus dem Homer, in Hexametern. Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte das Brot auf, und der Gerichte fiel aus ihrem versammelten Vorrat, und ich erhob die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Mit den Gerichten und dem lecker bereiteten Mahle muss ich indes meine Leser noch erst genauer bekannt machen. Die Speisen sind keineswegs eine Nebensache bei einem Essen. Wie meine Leser wissen, folgte dem Heringssalat der Salm. Aber das war noch keineswegs alles. Ich greife daher zu dem Küchenzettel, den jeder Gast in Großfolioformat neben seinem Teller fand und den ich wohlweislich mit nach Hause nahm, um mich noch nachträglich davon zu überzeugen, ob ich auch gewissenhaft das ganze Verzeichnis durchgekaut hatte. Ich tat dies zu meiner besonderen Beruhigung. Der Speisezettel heißt aber treu kopiert wie folgt: Festmahl der Dombauvereinsgenossen auf dem Saale Gürzenich. Bei Gelegenheit der 6. Säkularfeier der Domgrundsteinlegung, 15. August 1848. Italienischer Salat, Rheinsalm, Westerwalder Ochsenrücken, Festlied von Inkermann, westfälischer Schinken mit Salatbohnen, preiset die Reben etc., gefülltes Geflügel, Wildpasteten, bekränzt mit Laub etc., süße Speise, Nachtisch. Zeltinger, 10 Silbergroschen, Moselblümchen, 20 Silbergroschen, Schwarzhofberger, 40 Silbergroschen, Liebfrauenmilch, 25 Silbergroschen, Ableichernd, 10 Silbergroschen, Bordeaux, 25 Silbergroschen, Champagner, Gisler Mumm oder Loisson, 2 Taler. Das Ganze ist umringt von Arabesken und allegorischen Figuren, ein Küfer, ein unentzifferbares Wesen, ein Kerl mit einem höchst christlich-germanischen Gesichte, mit dem Reichsadler, und viertens ein Dito mit dem preußischen Adler. Ich kann es mir nicht versagen, doch die Bemerkung hinzuzufügen, dass die guten deutschen Blätter und namentlich die Kölnische Zeitung in ihren sonst so reichhaltigen und schön stilisierten Berichten über die Festlichkeiten dieses Dokument nicht mit aufgeführt haben. Die Gründe zu dieser Weglassung habe ich beim besten Willen nicht ermitteln können, so viel ich aber höre, soll keine böswillige Absicht dabei zugrunde gelegen haben, was natürlich auch nicht anders zu erwarten war. Nachdem ich den Speisezettel aufs sorgfältigste studiert und meinem Salm, dem Fisch, nicht dem Fürstensalm, mit Messer und Gabel angekündigt hatte, dass seine letzte Stunde gekommen sei, schaute ich mich zum ersten Male nach meinem Nachbarn um. Lauter fremde Gesichter, alle in ihrem Atzung vertieft. Es ist traurig, wenn man unter 1200 Menschen sitzt und sich mit niemandem unterhalten soll. Man kommt sich wie ein Zellengefangener vor. Ich schüttete daher meinem Nebenmanne ein Glas Champagner über den Arm, um mich dann bei ihm aufs Untertänigste zu entschuldigen und auf diese Weise die Konversation zu beginnen. Der gute Mann schien Lebensart zu haben, denn er ging in die Falle und teilte mir sofort mit, dass er ein Österreicher sei und der Frankfurter Nationalversammlung angehöre. »Ich bin Ihnen ganz entzückt darüber«, bemerkte er, »dass Sie unseren Erzherzog so freundlich empfangen haben. Das tat mir in der Seele wohl. Ich werde die Artigkeiten der Kölner nicht genug zu loben wissen. Einen solchen Enthusiasmus und ein solches Hurrarufen habe ich selten gehört. Man empfing den Erzherzog Reichsverweser fast günstiger wie seine Majestät den König.« Das Gespräch wurde mir zu ernsthaft. »Verzeihen Sie, mein Herr, Sie irren sich. Der Luftschiffer Coxwell, der bei der Ankunft des Reichsverwesers über Köln emporstieg, und der daher den ganzen Empfang aus der Vogelperspektive oder sozusagen von einem höheren Standpunkt aus betrachtete, hat mir versichert, dass die Feier viel zu wünschen übrig gelassen habe. Die Sonne habe nicht einmal geschienen, es sei das hässlichste Regenwetter gewesen.« Der Österreicher sah mich verwundert an. »Aber jedenfalls«, fuhr ich fort, »haben wir uns sehr über den Reichsverweser gefreut. Wir glaubten, eine Geißel Gottes zu bekommen, und wir fanden einen alten, freundlichen Mann, der im schäbigen Röckchen mit weißer Weste und mit entblößtem Haupte in unsere Stadt einzog. Ein trauliches Männchen aus alter Zeit. Aber haben Sie Ihren Speisezettel schon einmal durchgesehen?« Der Österreicher sah auf seine große Folioliste. »Den italienischen Salade haben wir genossen.« Allen Irrtümern vorzubeugen, zog er indes noch einen Bleistift aus der Westentasche und machte ein Kreuz vor die betreffende Speise. »Ist dieser Salat nicht so vortrefflich, als ob ihn Radetzky selber angemengt hätte?« Der Österreicher blickte mich zum zweiten Mal sehr erstaunt an. »Den Salat«, begann er aufs Neueste, »und den Salm verstehe ich schon. Auch der Westerwalder Ochsenrücken ist mir bekannt, aber bitte sagen Sie mir doch, was verstehen Sie unter dem Festlied von Inkermann? Es steht mitten unter den Speisen. Es wird ein Gericht sein.« »Allerdings ein politisches Gericht, ein echt germanisches Ragout in drei Versen oder Schüsseln.« »Soll mich wundern«, versetzte der wissbegierige Mann, »dann kommen westfälischen Schinken und Salatbohnen. Wiederum zwei unzweideutige Dinge, ferner aber preiset die Reben.« »Ja, dies ist eine höchst poetische Ente mit einer Weinsauce und Trüffeln.« »Was Sie sagen«, rief der Österreicher und leckte die Finger. »Dann haben wir gefülltes Geflügel und Wildpasteten. Darüber kann kein Zweifel sein. Beides zwei auserlesene Sachen, aber schließlich wieder begrenzt mit Laub. Was ist das?« Ich schnitt ein Gesicht wie ein totes Kamel. »Begrenzt mit Laub ist ein wahres Nationalfressen. Die Studenten lieben es vor allen Dingen. Bei jedem Kommers wird es aufgetischt und mit Bier angefeuchtet hinuntergeschluckt. Außerdem findet man es im Munde aller fröhlichen Zecher. Harfenmädchen gutieren es ebenfalls. Wenn ich mich nicht sehr irre, so erfand es der alte Asmus, als er eines Abends mit der Frau vor der Haustüre saß und die Sterne beschaute. Es scheint, der Zentraldombauverein hat dieses Gericht direkt durch den Wandsbecker Boten kommen lassen.« »Das ist sehr artig«, meinte der Österreicher. Da überließ ich ihn den süßen Speisen, dem Nachtisch, der Weinkarte und für die Zukunft der Paulskirche.